Das Oberthema, was wir hatten, war Glaube praktisch leben. Und mal so ein ganz kurzer Rückblick. Vorige Woche, da hatten wir am Anfang allgemein, was ist im Menschen drin, dass jeder Mensch etwas sucht nach irgendetwas, was in jedem Volk, in jedem Land überall drin ist und was man auch wissenschaftlich so beweisen kann, dass das einfach so ist. Und dann hatten wir ja diese Bilder, die stammen übrigens von Michael Kasterke. Michael Kasterke ist Leiter gewesen vom EG, war früher mal Polizist, hat dann Pädagogik gemacht und hat sich verabschiedet, ist jetzt selbstständig. Und wo der Staat nicht mehr weiterkommt bei Kindern, die also nicht erziehbar sind, die überlässt man dann ihm. Und das ist genial. Nach einer Viertelstunde, ich sage jetzt mal, fressen die dem aus der Hand. Das ist ein Mensch, der hat ein Charisma. Ich habe den kennengelernt in Halver, da hat er mal eine Freizeit die Bibelarbeiten gemacht und dann halt eben jetzt hier beim Vorbereiten für dieses Ganze, da steckt er auch mit drin. Und er hat ja Beispiele, die sind wirklich gut. Und was gut ist, kann man ja auch übernehmen, das ist ja überhaupt kein Problem. Wenigstens nicht für mich, muss ja nicht das Rad neu erfinden. Und das Fazit daraus ist, unsere Generation, so hart wie das klingt, hat unseren Kindern und unseren Enkeln diesen Gott genommen. Diesen Glauben oben. Jetzt wir nicht als Gemeinde, aber die allgemein. Wir haben die Meinung vertreten, es gibt keinen Gott mehr. Das ist die allgemeine Meinung, politisch und auch komplett in unserer Gesellschaft. Und deswegen, wer soll ihnen Gott wiedergeben, außer wir? Und das Fazit ist, wir müssen wieder drüber reden. Wenn wir nicht drüber reden, wie will man sonst irgendjemand etwas beibringen? Das ist ganz einfach. Dann waren ja diese Stühle mit ungläubig, gläubig. Und dann in der Gemeinde, wir tun ja alles für Gemeinde, dass Gemeinde funktioniert, das ist ja alles richtig, das ist alles super, das liebe ich. Ja, aber darüber hinaus, ja, passiert nicht viel, wenn wir ganz ehrlich sind. In unserem Alltag, in unserem Leben, in unserem Bekanntenkreis, wir reden über alles Mögliche, nur halt eben immer seltener über unseren Glauben. Und das mag bei uns anders sein. Ich sage das jetzt ganz allgemein, weil wir wirklich flächendeckend in allen Dominationen gefragt haben, was ist euer Problem? Wo hakt's? Wo steckt's? Warum wachsen Gemeinden nicht? Außer, wie gesagt, durch Transmission, wenn eine zum anderen geht oder so. Aber so richtig Wachstum tun sich die meisten Gemeinden unheimlich schwer mit. Es gibt Ausnahmen. Überall Ausnahmen. Deswegen dieser Ansatz, wie machen wir das? Und in England, in Amerika gab es ein Programm, aber das passt gar nicht auf Deutschland. Das kann man vergessen. Und die Ansätze sind zum Teil gut. Und soweit eigentlich mal die Zusammenfassung vom letzten Mal. Und dann waren wir dran, wie komme ich jetzt zu einem praktischen Glaubensleben? Und der erste Punkt ist, Zeit mit Gott verbringen. Stille Zeit. Was ist stille Zeit? Jetzt wird der Hans mich gleich böse angucken, aber ist egal. Ich habe im Internet geguckt und auch recherchiert. Und es gibt bei YouTube einen Film von Johannes Hertel. Stille Zeit. Hartl. Johannes Hartl, stimmt. Stille Zeit. Das sollte man sich mal angucken. Das ist eigentlich in, ich weiß nicht, 7 oder 9 Minuten alles gesagt. Ich könnte eigentlich jetzt gehen, geht alle nach Hause. Nein, es ist mehr. Es ist tiefer. Und ich hatte ja bis vorigen Sonntag auch nichts vorbereitet. So, und jetzt hat man sich ja selbst einen Zwang gesetzt. Jetzt musste ich ja irgendwas ausarbeiten. Da habe ich schon mal angefangen und so. Und dann kam am Mittwoch der Jan und sagt, Mensch, morgen ist niemand im Ofenhaus. Könntest du ins Ofenhaus gehen? Überhaupt keine Lust, überhaupt kein Geist. Und da war es den Donnerstagmorgen so ruhig. Ich habe die Bibel mitgenommen, habe einen Laptop da und kann im Internet gucken und konnte da fast alles vorbereiten. Und den Nachmittag war auch ruhig. Ja, eigentlich vom Verstand her idiotisch. Ich soll da hin und soll ein Geschäft. Und dann kommt aber an dem Tag keiner, damit ich meine stille Zeit in Anführungsstrichen machen kann. Und nur mal so ein Beispiel. Wir denken immer, es funktioniert nicht. Und dann macht Gott auf einmal Türen auf, die einem im ersten Moment überhaupt nicht schmecken, wo man dann so einen Hals hat, aber dann nachher, wenn man zurückguckt, denkt, das war genau das, was ich eigentlich gebraucht habe, sonst wäre ich heute gar nicht so weit. Ich habe hier erstmal Fragen gestellt. Warum möchte ich eigentlich stille Zeit mit Gott verbringen? Was ist mein innerster Grund, stille Zeit mit Gott zu verbringen? Oder andersrum die Frage, will ich überhaupt stille Zeit mit Gott verbringen? Denke ich, dass stille Zeit eine Art Pflicht ist, welche andere von mir als Christ erwarten? Und dann die Entscheidung, ist Gott eigentlich böse auf mich, wenn ich keine stille Zeit mache? Habt ihr euch diese Fragen mal gestellt? Das sind doch ganz logische Fragen. Warum ist das eigentlich so? Wieso mache ich überhaupt stille Zeit? Geht es dabei um ein frommes Ritual? Und wenn man sich nur stille Zeit um der stillen Zeit willen nimmt und sich keine Zeit nimmt mit Gott selbst, dann hat diese stille Zeit auch keinen geistlichen Nährwert. Ich muss mich einlassen auf Gott. Ich muss stille werden. Das beste Beispiel ist unser Herr Jesus. Er suchte die Stille. Als er die Apostel berief, in Lukas 6, Vers 12 und folgende, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg stieg, um zu beten. Und er blieb die ganze Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Vor einer wichtigen Entscheidung, und die war ja wichtig für ihn, suchte er erstmal die Stille. Oder Matthäus 14, Vers 23, da ist die beschrieben die Speisung der 5000. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Stille Zeit ist nicht nur etwas aktiv tun, sondern stille Zeit ist auch hören. Und in dieser Zeit des Hörens kann man auch die Bibel lesen und über das Wort nachdenken, über einen Bibelvers und auch mit Gott darüber reden. Aber man sollte auf Empfang sein. Es kommt aber nicht immer irgendetwas. Beispiel Perlentaucher. Ein Perlentaucher ist ein richtiger harter Job. 4-5 Minuten die Luft anhalten, runtertauchen, suchen, gucken wieder nach oben. Und an manchen Tagen nicht eine Perle, nichts. Aber wenn er nicht mehr taucht, wird er nie eine Perle finden. Und so ist das auch mit der stillen Zeit, mal so als Vergleich. Wenn ich aufhöre zu tauchen, dann werde ich auch nichts mehr finden. Das heißt, dranbleiben, kontinuierlich. Nicht immer nur den Höhenflug suchen. So wie bei großen Pausen beim Atmen, wie große Pausen beim Atmen tödlich sind, so stirbt die Beziehung zu Gott und zu seinem Wort, wenn man nicht regelmäßig die stille Zeit zu ihm sucht. Und sprechen ja auch davon, die stille Zeit oder das Gespräch mit Gott ist das Atmen der Seele. Und wenn ich nicht regelmäßig atme, boah, durch mein Beck habe ich Herzrhythmusstörungen, wenn ich nicht regelmäßig atme. Dann fängt alles an und kommt irgendwo aus den Fugen. Das ganze Leben läuft nicht mehr rund, wenn ich mit der Atmung Probleme habe. Aber wie mache ich das denn eigentlich? Wo mache ich denn stille Zeit? Wie mache ich denn stille Zeit? Das ist komplett individuell. Ich kann stille Zeit machen beim Wäscheaufhängen und wenn ich gar keine finde, im Notfall kann ich mich auch auf dem Klo einschließen. Ich muss es nur wollen. Wenn ich es nicht will, wird es nicht passieren. Und wenn ich es einen Tag nicht schaffe, dann ist Gott auch nicht böse. Er kennt mich ja. Nur wenn ich es nicht mehr will, ist er auch nicht böse, er ist der liebende Gott. Aber dann wird die Entfernung größer. Und je weniger ich mich mit etwas beschäftige, desto mehr verblasst es. Desto mehr tritt es in den Hintergrund. Wenn ich mich mit Dingen beschäftige, dann ist es mir vor Augen, dann weiß ich es. Ich hatte jetzt eine über Heizungssteuerung gefragt, sag ich, liebe Leute, ich bin schon 2 Jahre nicht mehr im Geschäft, da hat sich alles verändert. Sag ich, dürft ihr mich nicht fragen, habe ich keinerlei Ahnung mehr von. Sag ich, von den alten Dingern ja. Wenn ich mich nicht ständig damit beschäftige, dann ist das irgendwann weg. Und heute in dieser schnelllebigen Zeit geht das ja noch viel schneller, haben wir das ja noch viel schneller erlebt. Und genauso ist das auch mit Gottes Wort. Wenn ich es nicht regelmäßig wieder aufnehme, jetzt bin ich eigentlich schon wieder beim zweiten Punkt, das Verinnerlichen, aber es gehört irgendwie zusammen. Kennt ihr Kaugummi? Was ist Kaugummi? Kaugummi ist ein künstliches Produkt. Und wenn man das in den Mund nimmt, was passiert dann? Du fängst an zu kauen und es entwickelt sofort ein super Aroma. Du hast einen super Geschmack im Mund. Pfefferminz, irgendwas anderes, egal wie. Und je länger du es kaust, lässt der Geschmack immer mehr nach. Und dann spuckst du es aus. Manche schlucken es auch runter. Es hat genauso viel Nährwert wie Wegspucken. Und bei Brot, wie ist das bei Brot? Das Brot entwickelt seinen Geschmack, je länger du es kaust. Je mehr du es mit Feuchtigkeit tränkst, desto mehr Geschmack können die Knospen im Mund aufnehmen. Der Geschmack wird besser. Und deswegen stille Zeit, das Wort kauen. Gottes Wort ist Brot, kein Kaugummi. Und je mehr ich es bewege, desto mehr entfaltet es seinen Geschmack. Wenn ich da jeden Tag 4 Kapitel lese, das ist super, habe ich auch mal gemacht. Nach einem Jahr hast du die ganze Bibel gelesen. Und du hast eigentlich nur die Bibel gelesen. Da werden so 2, 3 Verse dir noch im Kopf sein. Du hast mal den Zusammenhang, du hast mal alles. Es ist wichtig, das mal zu tun, aber nicht als stille Zeit. Weil du kannst diese 4 Kapitel überhaupt nicht verkraften in deinem Kopf. Geschlechtsregister, ja, da kann man 5 Kapitel lesen, dann hat man 75.000 Namen im Kopf und die wird man morgen wieder vergessen. Aber so richtig tiefgehende Kapitel, 4 Stück am Tag, da brauchst du nichts anderes mehr zu machen. Und dann bist du auch gerade erst beim ersten Bissen. Und dann Dinge wiederholen. Es ist überhaupt nicht verkehrt, einen Vers eine ganze Woche zu behandeln. Oder es gibt diese Methode, die Ein-Wort-Methode. Wer noch nie stille Zeit gemacht hat, sich noch nie damit beschäftigt hat, ist das vielleicht ein Anfang. Es ist nicht das Nonplusultra, aber es ist auch eine Möglichkeit. Ich suche mir ein Wort raus, ein Wort, wo ich drum kämpfe, wo ich drum, und was mir nicht mehr aus dem Sinn geht, wenn ich die Bibel lese, wo ich drauf stoße und so weiter. Und irgendwann, keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit sage ich, das ist jetzt mein Wort. Freude, Friede, Gnade, egal, irgendein Wort. Grün, egal, ein Wort. Und das ist das Wort des Jahres für mich. Ich mache mir einen Zettel, klebe den ans Autobrett, ich klebe den ans Spiegel und das ist mein Wort. Und mit diesem Wort in Verbindung mit meinem Glauben setze ich mich ein ganzes Jahr auseinander. Wo treffe ich dieses Wort an? Wo finde ich es in der Bibel? Wo begegnet es mir im Alltag? Was kann ich daraus lernen? Nur ein Wort. Nach diesem Jahr wird sich dein Leben verändert haben, weil du etwas gelernt hast. Du hast dieses Wort gelernt, was mit diesem Wort all zusammenhängt. Das ist ein ganz einfacher Anfang. Aber anfangen mit irgendetwas, das ist ganz wichtig. Und es gibt auch noch Gewürze. Da ist das genauso. Ich weiß jetzt nicht genau, Dill oder Sellerie oder irgendwas. Wenn man da kaut, ist das genauso. Das entfaltet dann auch, je länger man es kaut, immer mehr Aroma. Aber in Gewürzen bin ich nicht so bewandert. Und wenn ich etwas habe, was mich bewegt, mit Gott darüber reden, es vor ihn bringen, mit ihm darüber rede. Das ist das A und O. Weil in Psalm 119, Vers 154, da lesen wir, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Mir geht das manchmal so. Habe ich einen Bibelvers schon 20 Mal gelesen, eigentlich kenne ich den auswendig oder irgendwann, und dann liest man den und dann kommt da so ein Wort und man ist gerade in einer Situation irgendwo und dann macht das Bing, und dann gehen da ganze Kronleuchter auf, dann hat man auf einmal den Sinn verstanden, ja, und wie sich das in meinem Leben jetzt umsetzen lässt oder wie das in mein Leben passt, dann ist das so eine richtige Freude. Nicht? Passiert das bei euch nicht ab und zu auch mal? Ja, wir sollen danach jagen, kämpfen. Man darf auch mit Gott kämpfen um etwas, um die Wahrheit, mit seinem Wort. Wenn ich etwas lese und das berührt mich und ich verstehe es nicht, so lange beten, bis das Licht aufgeht. Ich will das jetzt wissen. Was ist das jetzt? Und dranbleiben. Nicht, weil das geht nach innen, das geht in die Tiefe. Nicht nur oberflächlich, jetzt habe ich es gelesen und es hat Aha gemacht, okay, und heute hat es nicht Aha gemacht. Aber manchmal sind ja Dinge da, die will ich wissen, wo ich die Unsicherheiten habe. Und dann ist das ein Kampf. Aber da muss ich auch mal stille werden. Ich muss auch mal hören. Und das muss nicht immer nur die Bibel sein. Das kann auch jemand anders sein, der auf einmal mir irgendwas sagt. Und dann passt das noch beieinander und das noch. Und dann passen 3 Dinge, 4 Dinge auf einmal zusammen. Ja gut, ich kann es dann als Zufall abtun. Oder ich kann sagen, ja, da hat Gott zu mir gesprochen. Und dann muss ich mich wieder fragen, was ist stärker, mein Verstand oder mein Glaube? Und solange wie mein Verstand stärker ist wie mein Glaube, werde ich immer ein Problem haben. Aber in unserer Gesellschaft heute wird ja alles auf Verstand, auf Vernunft, auf Logik, auf Erklärung und nochmal Erklärung und nochmal gelegt. Und das ist ja in unserer Kultur drin. Und im Glauben ist es genau andersrum. Und deswegen fällt das auch so schwer, jungen Leuten hauptsächlich, Dinge wirklich vom geistlichen Auge, vom Herzen zu sehen und mit dem Herzen zu entscheiden, anstatt mit dem Verstand. Weil der Verstand meistens was anderes sagt. Ich habe das ja erzählt mit Halver, mit dem Schmieden, mit der Hand. Mein Verstand hat gesagt, jetzt. Mein Verstand hat mir auch heute Morgen gesagt, du hast hier oben die Stirnhöhle zu, du hast Husten, du hast Schnupfen, sollst du wirklich da vorne hingehen? Ja? Normal, ich habe auch gedacht, hoffentlich verlierst du den roten Faden nicht hier irgendwo. Aber das ist halt eben so. Womit glaube ich? Glaube ich mit dem Verstand oder glaube ich mit dem Herzen? Wonach suche ich? Nach meiner Wahrheit oder nach seiner Wahrheit? Wenn ich nur mein Leben, wie ich es jetzt führe, absegnen lassen will und nur danach suche, werde ich nie auf Gottes Weg kommen, weil es ist ja mein Weg. Sicher, wenn ich suche, die Bibel ist so vielfältig, irgendwo werde ich die Bestätigung finden und dann nehme ich sie halt eben als meine und dann ist alles gut. Aber kommt das aus meinem Herzen oder kommt das aus meinem Verstand? Es gibt so viele Dinge. Und nichts, aber auch wirklich nichts trennt mehr als Sünde. Kennt ihr ABBA? ABBA hat der Herr Jesus gesagt zu seinem Vater. Was habt ihr dann jetzt gedacht? Wo wart ihr jetzt? Wir sind hier in der Versammlung. Aber kann ein Leitfaden sein für stille Zeit. Das erste A steht für Anbetung. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Psalm 95, Vers 8. Ich glaube, als erstes muss man anerkennen, dass man es mit Gott zu tun hat, mit dem Herrn Jesus. Dass man es mit jemandem zu tun hat, der einem bedingungslos liebt. Und nicht er schenkt mir Zeit, sondern ich schenke ihm Zeit. Er ist immer da, 24 Stunden. Ich brauche nicht auf ihn zu warten. Ich schenke ihm meine Zeit. Er schenkt mir nicht seine Zeit. Die habe ich, immer und ewig. Deswegen darf ich auch stille Zeit machen, wann ich will, wie ich will. Ich darf die eine Viertelstunde machen, eine halbe Stunde, eine ganze Stunde, 5 Minuten, zwischendurch. Und am besten ist das, wenn ich die den ganzen Tag mache. Wenn ich morgens anfange und dann jetzt sagen, so, Haken dran, für heute ist genug. Sondern das immer wieder wiederhole, mir ins Gedächtnis rufen. Was war denn heute Morgen? Was habe ich mir denn vorgenommen? Wie ist das? Und das den ganzen Tag bewege. Bis zum Abend. Funktioniert nicht an jedem Tag. Aber wenigstens mal damit beginnen. Und nicht Zeiten festsetzen. Jetzt mache ich von 7 bis 7:15 stille Zeit. Um 7:30 muss ich auf der Arbeit sein. Dann klingelt der Wecker 2 Minuten später, dann finde ich die Hosen nicht, dann suche ich noch nach dem Schlips, dem passenden, und dann ist es 7:05, dann habe ich ja nur noch 10 Minuten, aber ich habe ja ein Kapitel zu lesen. Hör auf, mach's gar nicht. Das ist Zeit gestohlen. Nimm dir diese Zeit. Komm lieber 5 Minuten später zur Arbeit. Freut den Chef überhaupt nicht. Aber wem schenkst du diese Zeit? Die schenkst du dem Höchsten. Die schenkst du Gott und nicht Menschen. Klar, wenn man dann im Stress ist, wenn es dann noch draußen geschneit hat, man eigentlich schon fahren müsste, weil man 5 Minuten länger braucht, ist alles ganz normal. Alles gut. Dann mach es zwischendurch, in der Mittagspause oder abends. Aber nicht, es ist gut, regelmäßig zu machen. Aber nicht zum Zwang machen. Dann wird es wieder zur Routine und die Routine verflacht und die Routine vertieft nicht. Mach mal ab und zu einen Ausreißer, dann wird das wieder interessant. Ab und zu mal einen Ausflug machen, ab und zu mal einen Urlaub fahren, ab und zu mal eine andere Welt sehen, ab und zu mal was anderes essen, ab und zu mal eine andere Seite in der Bibel lesen, ab und zu mal anders beten. Ganz anders beten. Mit A anfangen. Anbeten. Und dann bekennen. Das B. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir sagen, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir unsere Fehler haben, aber dass wir ihm vertrauen, dass er trotzdem zu uns spricht, dass er uns trotzdem gebrauchen will und dass wir bereit sind. Aber bekennen, das ist ganz wichtig. Und dann kommt das zweite B. Was könnte das dann sein? Bedanken. Danke dafür sagen, dass er uns die Sünden vergeben hat, dass wir mit ihm reden dürfen, dass er unser heiliger Gott ist. Und dann kommt das vierte A. Also der vierte Buchstabe A. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan werden. Da kommen unsere Anliegen. Da kommt das, was mich bewegt. Das muss ich nicht immer so machen. Ich kann auch, wenn es eilig ist, erst gleich am Anfang bitten. Aber in der Regel sollte man ihm erst die Ehre geben, und wissen, mit wem man es zu tun hat. Aber meistens machen wir es ja andersrum. Und bitten erstmal, und bitten und betteln und wollen. Aber das ist unsere menschliche Natur. Die Zeit für das Bibellesen schenken wir nicht Gott, sondern uns. Ohne die Pflege der Gottesbeziehung verlieren wir zwar nicht die Beziehung zu Gott, denn er hält immer an uns fest, doch in unserem Herzen wird sein Bild mit der Zeit immer blasser. Und das, was wir in unseren Gedanken bewegen, bestimmt unser Handeln und fühlen. Es prägt uns. Was wir in unseren Gedanken bewegen, prägt uns. Wenn ich in meinen Gedanken nur die Arbeit bewege, dann prägt mich diese Arbeit. Wenn mich nur der Haushalt in dem Kopf bewegt, dann prägt mich das. Und wenn mich Gottes Wort bewegt den ganzen Tag, dann prägt mich das auch. Und wenn es nur ein Wort ist, wenn es nur ein Vers ist, oder wenn er es nur ist, als Bild, wie er vor mir steht und wie er mit mir durch den Alltag geht. Was prägt mich? Und wir müssen irgendwie bei der ganzen Sache realistisch bleiben. Gott gönnt uns die Zeit mit ihm. Und es ist kein Egoismus, wenn andere Menschen und andere Arbeiten und andere Sachen auf uns warten müssen, weil ich Zeit mit meinem Gott verbringen will. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, in keinster Art und Weise. Wir haben eben gesungen, für den König. In dieser Zeit bin ich für den König da und nicht für die anderen. Das muss mir bewusst sein. Alles andere tritt nach hinten. Jetzt bin ich beim König. Ich habe eine Audienz. Was glaubt ihr, wenn die Katholiken eine persönliche Audienz beim Papst hätten? Die würden sich neue Klamotten kaufen. Da würde erst, wie muss man sich verhalten? Wie gehe ich da hin? Und dann, die würden sich schon kundig machen. Wenn einer eine Privataudienz beim Papst hat, das ist schon eine unheimliche Ehre. Und wir haben eine Privataudienz beim König. Und ich muss noch nicht mal eine Krawatte vorziehen. Ich darf jederzeit kommen. Immer. Ich darf das nachts machen. Da habe ich mich darüber geärgert, wenn ich nachts wach wurde. Kannst nicht schlafen. Ja, und jetzt, dann hast du ans Nicht-Schlafen gedacht und dadurch hast du dann wieder nicht geschlafen. Beschäftige dich doch mit deinem Herrn. Das ist die herrlichste Zeit. Es ist ruhig. Gut, manchmal schnarcht einer neben einem, aber es ist eine herrliche Zeit. Nicht die Schafe zählen, sondern mit dem Hirten reden. Ich weiß, das ist auch so ein Spruch. Aber beschäftige dich doch mal damit. Vielleicht lässt er dich ja wach. Und ich habe das schon gemerkt, selbst wenn du 2 Stunden wach bist, du bist den nächsten Morgen fit. Weil dann denkt man, ja, da bin ich nicht ausgeschlafen und ich muss das machen und das. Ich müsste jetzt eigentlich schlafen. Ich habe ja morgen die und die Aufgaben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich dann mit meinem Herrn beschäftigt habe, dass ich eigentlich fit war. Dass er mir da nicht noch einen draufgegeben hat und ich habe halbe Nacht nicht geschlafen. Oh, wie geht mir so schlecht. Man muss es aber mal ausprobieren. Wenn ich es nicht ausprobiere und wenn ich es nicht will. Gott lässt uns einen freien Willen, auch im Umgang mit ihm, wie wir mit ihm umgehen. Und es gibt kein Limit. 10 Minuten, 1 Stunde, 10 Stunden am Tag, in der Woche, im Monat. Sicher ist es gut, routiniert jeden Tag. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich es halt eben jeden zweiten Tag oder einmal in der Woche ganz intensiv. Aber ich sollte mir diese Zeit nehmen. Unbedingt. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Fundament. Das ist so die das Online-Sein, das ist auf dem neuesten Stand sein, das ist ein Reflektieren des eigenen Lebens. Wo stehe ich? Wo gehe ich hin? Was soll ich? Wie soll mir jemand was sagen, wenn ich nicht mit ihm rede? Das ist auch ganz schwierig. Und wann soll ich das tun? Da habe ich auch schöne Beispiele gefunden. Gott David, der Psalmdichter von 119, suchte Gott früh morgens. Gott begegnete Adam und Eva in der des Abends. Des Abends. Und der Spitzenpolitiker Daniel, der liebte es, zu unterschiedlichen Zeiten zu beten und auch unterschiedlich lang, wenn man Daniel liest. Es gibt kein Patentrezept. Und eine Beziehung lebt nicht nur von Abwechslung, das ist sehr wichtig, dass man nicht immer alles gleich macht, sondern vor allen Dingen von Kontinuität, dass man es sich wirklich angewöhnt und dass man etwas vermisst, wenn man es nicht macht. Man abends dann ins Bett geht und denkt, oh Mann, heute hast du ja gar keine stille Zeit gemacht. Dann fehlt etwas. Dann habe ich es verinnerlicht. Aber wenn mir es nicht auffällt, wenn mir es noch nicht mal auffällt, dass ich mit Gott heute keinen Kontakt hatte, dann soll ich vielleicht mit dem einen Wort anfangen und sollte das kauen und sollte das bewegen oder ich sollte richtig einsteigen, wenn ich die Zeit dazu habe. Man muss es nur wollen und man muss es probieren. Es gibt kein Patentrezept. Und ich würde mich freuen, wenn das jeder mal irgendwie ausprobiert. Und wenn wir dann so in einem Vierteljahr mal einen Mittwochabend machen, wo wir mal einfach einen offenen Austausch machen, und wenn wir zählen, 1, 2, 3, 4, bis hier 1, 2, 3, 4, und dann gehen die zwei Zahlen zusammen und jeder erzählt mal dem anderen, wie mache ich meine stille Zeit und was erlebe ich da drin. Mal darüber reden. Und wenn einer sagt, ich mache keine, dann ist Gott auch nicht böse, aber mein Glaubensleben, das ist auch Mini-Flamme. Mein Bild von ihm ist vielleicht ganz verblasst. Und dann kriege ich vielleicht durch so ein Gespräch einen Ansporn, mehr von ihm zu wissen. Und ich liebe das, da drin zu wühlen, zu graben. Und meistens bin ich erst an der Oberfläche. Wenn man dann tiefer gräbt, wenn man dann noch tiefer gräbt, wenn man dann richtig sich da reinkniet, in so einen Vers, in so eine Aussage und die dann wirklich persönlich nimmt, das ist genial. Ich liebe es auf jeden Fall.